Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute treffen sich in Genf Journalisten aus aller Welt. Investigative Journalisten, die sich während 3 Tagen mit der immer seltener betriebenen Form der journalistischen Recherche auseinandersetzen. Mit dabei ist Simon Hirsch, der wohl berühmteste Recherchierjournalist aller Zeiten. Er war es, der das Massaker von My Lai 1968 aufgedeckt hat, als amerikanische Soldaten ein ganzes vietnamesisches Dorf abschlachteten. Er ist es auch, der als erster auf die Folterungen in Abu Ghraib aufmerksam gemacht hat. Simon Hirsch, heute 73 Jahre alt, bereits zu Lebzeiten eine Legende. Michael Marek hat ihn besucht.
But the big thing is, you know, I'll just tell you, the big thing is, it's real simple, what gets me going.
Was mich antreibt, wie jeder Mensch, mag ich keine Lügen.
I don't like lies.
Connecticut Avenue, Washington, D.C. Hier im Regierungsviertel der US-amerikanischen Hauptstadt hat der großgewachsene Reporter ein winziges Büro. Sima Hirsch, Ikone des US-Journalismus. Einen globalen Polizeireporter nannte ihn die New York Times. Bei CNN und CBS ist er Stammgast. Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung sieht in ihm einen Sisyphos der Demokratie. Seine Kritiker gehen weniger freundlich mit ihm um und titulieren ihn als Maulwurf und Aufwiegler. Ex-US-Präsident George Bush bezeichnete ihn als Lügner. Sima Hirsch ist eine lebende Journalistenlegende. Für seine Recherchen zum My Lai-Massaker während des Vietnamkriegs bekam er 1970 den renommierten Pulitzer-Preis. 1973 beschrieb er, wie die CIA im Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile mitmischte.
In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen.
Hirsch war es, der die Öffentlichkeit darüber informierte, dass US-Außenminister Henry Kissinger Flächenbombardements gegen Zivilisten in Kambodscha befohlen hatte. Er wies nach, dass die USA Atomprogramme in Israel und Pakistan heimlich unterstützten. Und Hirsch enttarnte gefälschte Dokumente, die die Existenz von Saddams Massenvernichtungswaffen belegen sollten und die von US-Außenminister Colin Powell der UNO vorgelegt wurden.
Numerous human sources tell us that the Iraqis are moving not just documents and hard drives, but weapons of mass destruction.
2004 sorgten seine Recherchen weltweit für Empörung, als Hirsch die Folterung im US-Militärgefängnis von Abu Ghraib aufdeckte.
Was im Gefängnis von Abu Ghraib vor sich ging, das wusste ich Monate, bevor meine Geschichte veröffentlicht wurde. Aber erst die Fotografien haben die Öffentlichkeit davon überzeugt. Die Folterungen in Abu Ghraib waren nur die Spitze des Eisberges. In Amerika gibt es einen sonderbaren Mythos, dass nämlich unsere Jungs irgendwie besser Krieg führen können als andere. Das ist doch skurril, denn jeder Krieg ist grausam und entmenschlichend. Das war auch der größte Fehler der amerikanischen Presse. Sie ist nicht ihrer Verpflichtung nachgegangen, die Wahrheit zu berichten. Die Frage ist nicht, warum Präsident Bush erfolgreich die Medien belogen hat, sondern warum sich die Presse über Jahre korrumpieren ließ.
It wasn't a question of Bush's success in muzzling or corrupting the press. It was the willingness of the press to be corrupted.
Statt das Gefängnis von Abu Ghraib, in dem es unter Saddam schon zu Folterungen und Exekutionen kam, zu zerstören, haben wir es wieder aufgebaut, kritisiert Hirsch und rechtfertigt seine Recherchen über die Missstände im Irak. Einen Enthüllungs- und Skandalreporter hat man ihn dafür genannt, einen Muckraker, einen Nestbeschmutzer. Andere sehen in Hirsch einen Patrioten und kritischen Journalisten, der sich seine Unbestechlichkeit bewahrt hat. An diesem Morgen sitzt er wieder am Schreibtisch. Darauf stapelt sich ein Berg von Notizblöcken, Büchern, herausgerissenen Zeitungsartikeln und Manuskriptseiten. Das 15 Quadratmeter große Büro gleicht eher einer Abstellkammer denn einem Ort journalistischer Hintergrundrecherche. In diesem Loch sollen Geschichten entstanden sein, die US-Präsidenten und Regierungen in Stolpern brachten. Alle paar Minuten klingeln Faxgerät und Telefon. Anrufer, die ihre Nummer nicht zu erkennen geben, werden automatisch abgewiesen. Nicht einmal eine Sekretärin hat er. Hirsch mimt nicht den Star. Nicht er sei wichtig, sondern seine Arbeit, betont er mehrmals. Ein Getriebener, rastlos, der noch immer mit 73 Jahren auf seinem Drehstuhl hin und her zappelt und die Füße demonstrativ auf den Schreibtisch legt.
I do the same old thing. Every reporter wants two things. They want everything published immediately and they want it uncut.
Jeder Reporter will vor allem zwei Dinge, dass sein Artikel so schnell wie möglich und dazu noch unverändert gedruckt wird. Aber das passiert eigentlich nie. Nie werden unsere Geschichten so gedruckt, wie wir sie wollen. Das ist ein ständiger Kampf.
Hirsch redet schnell, engagiert und gestenreich, unermüdlich auf die Fragen antwortend, rastlos, einer, der auf Kaffee und Zigarette verzichtet, dafür aber mit dem Telefonhörer geboren zu sein scheint. E-Mails werden in der Regel ohne Anrede und Grüße beantwortet. 2, 3, 4 Mal bricht er einen Satz ab und beginnt von neuem um die passende Formulierung ringend. Zum Dresscode des freundlichen Riesen mit grauem, schütterem Haar gehören dunkelblauer Pullover, abgewetzte Jeans und Turnschuhe. Äußerlichkeiten ohne Bedeutung. Welche Reportage war für ihn in seiner Karriere am wichtigsten?
Oh my God, we always love all our children. Obviously, the story that changed my life would be the My Lai story, because I got the story.
Klar, die My Lai-Geschichte hat mein Leben am meisten verändert. Ich wurde damals sehr bekannt. Aber selber politisch aktiv werden, das wollte ich nie. Ich habe 1967-68 als Redenschreiber für den demokratischen Senator Eugene McCarthy während der Präsidentschaftsvorwahlen gearbeitet. McCarthy hatte damals den amtierenden Präsidenten Lyndon B. Johnson herausgefordert. Aber ich hasse Politik.
Mit Sorge verfolgt Hirsch die zunehmende Kommerzialisierung der Medien in den USA. Home Stories und Infotainment sind ihm zuwider. Die meisten Journalisten geben sich mit ein paar Informationen zufrieden, recherchieren nicht, geben einer Geschichte keine wirkliche Tiefe, so Hirsch. Zudem werde der freie, unabhängige Journalismus Schritt für Schritt an den Rand gedrängt. Aber gilt das nicht auch für die europäische wie US-amerikanische Presselandschaft?
Oh, I think they're getting much closer, actually. The British papers in particular on the war in Iraq were really much healthier and much more critical than we were.
Ja, sie nähern sich beide leider immer mehr an. Einerseits haben die britischen und französischen Zeitungen während des Irakkrieges sehr viel kritischer berichtet als die US-Medien. Andererseits ist der investigative Journalismus auf beiden Seiten des Atlantiks auf dem Rückzug. Denn diese Art der Berichterstattung ist langwierig und damit auch teuer. Aber zumindest schätzen die Europäer investigativen Journalismus mehr als die Amerikaner. Zu Recht. Denn angesichts von Diktaturen, von wirtschaftlicher und politischer Korruption hat der Journalismus eine große Bedeutung. Journalismus kann Dinge verändern. Ich bin da sehr optimistisch, vor allem, wenn wir die wachsende Bedeutung der Medien in der dritten Welt anschauen. Da gibt es ermutigende Entwicklungen.
An den Bürowänden hängen die zahllosen Auszeichnungen, die er in seiner über 40-jährigen Journalistenlaufbahn erhalten hat. Darunter die Urkunde des renommierten Pulitzer-Preises für seine Recherchen über das Massaker in My Lai 1968. Hirsch war damals 30 Jahre alt. Während des Vietnamkrieges hatten am 16. März 1968 US-Soldaten 504 Südvietnamesen ermordet. Die Dorfbewohner wurden verdächtigt, den Vietcong, also die Kommunisten im Süden, zu unterstützen. Dem US-Militär gelang es 18 Monate, das Blutbad zu vertuschen, bis Hirsch zu recherchieren begann. So, wie er immer vorging, er suchte Soldaten auf, die an dem Massaker beteiligt waren.
Paul Meadlow from a small town called New Goshen, Indiana. And
Paul Meadlow stammt aus einer Kleinstadt in Indiana. Ich habe wie verrückt herumtelefoniert und finde eine Telefonnummer, rufe an. Eine ältere Frau mit Südstaaten-Akzent meldet sich. Ich sage ihr, ich bin Reporter. Ich möchte mit ihrem Sohn sprechen. Sie sagt, ich weiß nicht, ob er mit Ihnen sprechen wird. Ich erkläre, morgen bin ich da. Ich komme per Flugzeug. Schließlich finde ich diese armselige Hühnerfarm. Ich fahre auf den Hof und die Frau kommt heraus. Ich bin der Reporter, stelle ich mich vor. Ist Ihr Sohn da?
Sie sagt ja, und ich frage, kann ich mit ihm sprechen? Ich weiß nicht, antwortet sie, das hängt von Ihnen ab. Und dann sagt mir diese ungebildete 50-jährige Frau, ich gab ihnen einen guten Jungen und die schickten mir einen Mörder zurück.
This uneducated 50-year-old woman, she says to me, I gave them a good boy and they sent me back a murderer.
Seine ersten Recherchen bietet Hirsch dem Life Magazine an und anderen Zeitschriften. Alle lehnen ab oder nehmen die Hinweise auf das Kriegsverbrechen nicht ernst. Es war eine Art Selbstzensur, die zu tun hatte mit dem stetigen Schielen nach Auflagenzahlen, resümiert Hirsch heute. Er suchte damals nach weiteren Zeugen und spürte Leutnant William Kelly auf, der die Mordaktion befohlen hatte.
Anyway, I found Kelly and we talked for 5 hours. Scared kid.
Schließlich fand ich Kelly und wir haben 5 Stunden miteinander geredet. Er war wie ein verängstigtes Kind und ziemlich schweigsam. Aber im Verlauf des Gesprächs erzählte er mir von der Anzahl der Toten, von den Leuten, die ihn mit dem Einsatz betraut hatten, verteidigte sein Vorgehen mit der Anwesenheit des Vietcong und dass er Befehle auszuführen hatte. Ich bekam genug Informationen, fuhr nach Hause und fing an zu schreiben.
Gleichzeitig in 35 US-Zeitungen erscheint am 13. November 1969 ein erster Artikel von Hirsch. Außerdem bekommt die Öffentlichkeit Bilder zu sehen mit Leichen, mit gefolterten und verstümmelten Menschen aus My Lai. Viele US-Amerikaner sind schockiert, GIs von den Medien entlarvt als eine Bande von Massenmördern. Doch gleichzeitig rufen ihn Kollegen und Militärangehörige an, manche beschimpfen ihn als Verräter, andere bedrohen ihn. Eine prägende Erfahrung, sagt Hirsch, eine, die ihn bestärkt hat, weiterhin investigativ zu arbeiten.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
Sima Myron Hirsch wird 1932 als Sohn jüdischer Immigranten in Chicago geboren. An Gespräche über den Holocaust, über Diskriminierung und Antisemitismus kann sich Hirsch nicht erinnern. Dafür machen ihn seine Eltern mit der europäischen Kultur vertraut. Viele Freunde kommen aus Europa, man spricht über Kommunismus, über soziale Gleichberechtigung. Religion ist kein großes Thema. Respektiert werden, das Geschäft in Schwung halten, den Kindern eine vernünftige Erziehung ermöglichen, das waren die Dinge, die in seinem Elternhaus zählten. Der Vater stirbt früh, Hirsch beginnt Jura zu studieren.
Oh, I don't think I decided. I think it just sort of fell into me. I went to the University of Chicago and was a not very inspired student.
Ich ging auf die Universität von Chicago und war nicht gerade das, was man einen beseelten Studenten nennt. Aber an der Universität habe ich kritisches Denken gelernt und nicht alles zu glauben, was einem gesagt wird. Für meine Professoren gehörte das zu den wichtigsten Dingen des Studiums. Es gibt nicht einfach eine Wahrheit, es gibt vielmehr unterschiedliche Beschreibungen der Realität. Meine Theorie ist, wer nicht liest, der kann auch nicht schreiben. Ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, mein Gott, Journalismus ist toll.
You know, I do have a theory that you can't write without reading. So that's still the issue. I didn't wake up one day and said, oh my God, journalism is wonderful.
Zum Journalismus kommt er durch Zufall. Für $35 die Woche arbeitet er zunächst als Polizei- und Gerichtsreporter. Schnell zeigen sich 3 Eigenschaften, die ihn bis heute auszeichnen. Sein Talent, Informanten zu gewinnen, seine Manie zu lesen und sein Problem mit Vorgesetzten und Hierarchien. Hirsch arbeitet für mehrere Nachrichtenagenturen und wird 1966 zum Pentagon-Korrespondenten befördert. Schon bald überwirft er sich mit dem Redaktionsleiter wegen einer Geschichte über biologische Waffen. Während die Kollegen ihre Informationen vorzugsweise aus Pressemitteilungen beziehen, macht es sich Hirsch zur Angewohnheit, höherrangige Offiziere während ihrer Mittagspause persönlich aufzusuchen. Seitdem bringt er Licht in die Schattenseiten der US-amerikanischen Politik. Afghanistan, Iran, Nicaragua, Watergate und Richard Nixon.
I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities.
auch den Abschuss von Flug KAL-007 durch die Sowjets 1983 hat Hirsch untersucht. Dabei wurde ein ziviler Jumbojet der Korean Airlines durch einen russischen Abfangjäger über internationale Gewässer abgeschossen. Alle 269 Personen an Bord kamen zu Tode. Und Hirsch hat John F. Kennedy als notorischen Fremdgeher beschrieben und als einen Politiker mit Mafia-Verbindungen. Seine letzte Recherche? Hirsch hat nachgewiesen, dass unter strikter Geheimhaltung US-Spezialkommandos und CIA-Agenten auf dem Gebiet des Iran unterwegs waren. Der erste Schritt für einen größeren Schlag gegen das schiitische Mullah-Regime in Teheran.
I did a story for the New Yorker about that talked about a secret authorization of up to $400 million.
2008 habe ich einen Bericht für die New York Times geschrieben über geheime militärische Aktionen auf dem Gebiet des Iran. $400 Millionen wurden dafür von der Bush-Regierung zur Verfügung gestellt, aber offiziell wollte niemand darüber sprechen. Auch die Zeitungen haben geschwiegen, obwohl die Fakten bekannt waren und niemand den Tatbestand leugnen konnte. Ich konnte nachweisen, dass Geheimoperationen auf dem Gebiet stattfanden. Es gab genügend Informationen und jede Menge Quellen dafür.
There was no way anybody could deny it. You know what I mean? It was just true, because I just had enough information.
Derzeit hält Hirsch einen US-amerikanischen oder israelischen Militärschlag gegen den Iran für extrem unwahrscheinlich. Obama ist nicht Bush oder Cheney und hat die Aktionen gestoppt. Aber wer weiß, sagt Hirsch, vielleicht kann der Sturm schon morgen losbrechen. An der Bürowand über seinem Computer hängt ein Bild von Henry Kissinger. Der frühere Außenminister sitzt in einem China-Restaurant und schiebt sich gerade eine Frühlingsrolle in den Mund. Er sieht ein wenig lächerlich aus. Daneben eine Kinderzeichnung von Hirsch mit Segelohren. Dabei scheint Ironie nicht sein hervorstechendster Charakterzug zu sein, eher Beharrungsvermögen und ein Schuss Zynismus. Immer hat er es eilig. Hirsch könnte sich zur Ruhe setzen oder an der Universität Vorlesungen über investigativen Journalismus halten. Stattdessen arbeitet er mit 73 Jahren noch immer unverdrossen weiter. Die Mächtigen sollen wissen, dass sie kontrolliert werden, sagt Hirsch.
The clichés about me is that I terrorize people, I call them up and yell.
Ein Klischee über mich lautet, ich terrorisiere Leute, rufe sie mitten in der Nacht an und beschimpfe sie, wenn sie mir keine Informationen geben. Das ist alles Quatsch. Natürlich ist Washington eine ziemlich raue Stadt.
This is a very tough town, Washington. And people in high office or people in the intelligence community who know things.
Wenn mir jemand Informationen anvertraut, dann gehe ich damit sehr, sehr sorgfältig um und tue den Teufel, sie sofort zu veröffentlichen. Im Gegenteil, ich verbringe ziemlich viel Zeit damit, an noch mehr Informationen heranzukommen, um den Hintergrund einer Geschichte auszuloten. Das ist natürlich Luxus, denn manchmal arbeite ich Monate an einem Zeitungsartikel.
And so I have a luxury of working for a magazine which I can spend months on a project.
Über Jahrzehnte hat sich Hirsch einen Stamm von Informanten aufgebaut. In den Apparaten, den Verwaltungen, den Geheimdiensten. Die meisten kommen aus der mittleren Führungsebene, denn je höher du kommst in der Hierarchie, so Hirsch, desto weniger erfährst du.
You know, one of the things that happens is, when you get higher, you get to know people in power. In different ways.
Die Motive der Informanten sind äußerst unterschiedlich. Die politischen Anschauungen können völlig von seinen eigenen abweichen, erzählt Hirsch. Manchmal sind es frustrierte oder moralisch integre Leute im Pentagon. Manchmal sind diese Begegnungen unterkühlt, zuweilen in der Tonlage sogar offen feindselig. Aber die meisten seiner Informanten sind Menschen, die den Mund aufmachen gegen Unmoral und Rechtsbruch. Nur seine Faktenprüfer in der New York Times, für die er seit 1992 exklusiv schreibt, kennen die Quellen und prüfen unabhängig von Hirsch Recherchen.
And the people I talk to have access to a special category of intelligence. It's known as a special access program.
Manche meiner Informanten haben Zugang zu Geheiminformationen. Die Regierung kontrolliert diese Mitarbeiter und sie kann diesen Zugang von einer auf die andere Minute entziehen. Wenn man zu diesem Zirkel gehört, aber mit seinem Vorgesetzten nicht einverstanden ist, dann ist es eine ziemlich große Hürde, darüber zu sprechen.
You do not have a right to top secret information, and they can take it away from you in a minute.
Es gibt Leute, die die Wahrheit sagen wollen, aber sie wollen auch ihre Jobs nicht verlieren. Sie wollen sagen, was los ist, aber sie haben einen Hund oder eine Katze, Frau und Kind, eine Hypothek abzuzahlen. Manche meiner Informanten im Regierungsapparat sind eingeweiht, wenn jemand umgebracht werden soll. Die leben in einer Welt ständiger Anspannung, genauso wie ich.
And you insist on that kind of secrecy, you have tensions. And that's where I live. I live in that world of the tensions.
Hirsch nutzt die Kräfte im Inneren der Apparate zur Informationsbeschaffung. Während Kollegen zu den offiziellen Pressekonferenzen des Pentagons gehen oder zu exklusiven Gesprächskreisen geladen werden, trifft sich Hirsch mit Insidern. Ein großer Teil seiner Arbeit spielt sich außerhalb der regulären Bürostunden oder an Wochenenden ab, bei den Informanten zu Hause, in Hotels oder in entlegenen Städten, weit weg vom Regierungszentrum Washington, auf neutralem Boden, so Hirsch. Mit den Mächtigen hat er sich nie arrangiert, nie wäre er als Embedded Journalist im M1 Kampfpanzer oder im Regierungsflugzeug mitgereist. Er ist keiner, der am Katzentisch der Politiker und Militärs sitzt. Hirsch ist ein Einzelgänger geblieben, einer, der allen misstraut.
I don't like people calling me up from inside the government wanting to give me things. Because I always worry about being, you know, false carded or made the duped.
Ich mag es nicht, wenn mich Leute aus dem Regierungsapparat anrufen oder vom Geheimdienst, um mir scheinbar ein paar Neuigkeiten zu stecken. Weil, und das beunruhigt mich, es könnten Falschinformationen darunter sein oder jemand will mich bewusst hereinlegen. Glauben Sie mir, ich bekomme eine Menge E-Mails mit den verrücktesten Geschichten, aber manchmal sind auch einige gute Sachen dabei.
I still get a lot of mail from people and I sort through what people tell me. I know we get a lot of crazy stuff too, but every once in a while something good comes in.
Für manche mag irritierend sein, dass Hirsch nicht die Notwendigkeit des US-Militärs in Frage stellt. Als Journalist weiß er die Arbeit der Behörden und Geheimdienste seines Landes durchaus zu würdigen. Aber zugleich erinnert Hirsch eindringlich an Abu Ghraib daran, dass Soldaten, Polizisten und Agenten unverantwortlicherweise in moralisch verheerende Situationen gebracht wurden. Die jungen Männer, die diese Dinge tun, seien genauso Opfer wie die, denen sie Schreckliches antun. Auch die Täter habe man viktimisiert, sagt Hirsch. Wenn man mit denen spreche, die die Fotos von Abu Ghraib gemacht haben, dann seien das nette, liebenswürdige Männer und Frauen vom Lande, Typ gute alte Mittelschicht. Hirsch erzählt von seinen Begegnungen, von zerstörten Persönlichkeiten, von traumatisierten Soldaten, die alle Beziehungen zu ihren Familien gekappt haben und keine psychotherapeutische Begleitung von der Armee bekommen. Hirsch, da kommt eine Welle von kaputten Veteranen zurück und niemand in den Vereinigten Staaten sei darauf vorbereitet, mahnt Hirsch.
As you can see behind me, the second and last tower on the World Trade Tower has just collapsed. It is about 10:30 Eastern time.
And we heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
Nach den 9/11-Attentaten 2001 hätten viele Medien Angst gehabt, kritisch über die Bush-Regierung zu berichten, sagt Hirsch. Der Präsident habe damals die Parole ausgegeben, wer nicht für ihn sei, sei gegen ihn. Hirsch vernichtendes Urteil, Bush war der schlechteste Präsident in der US-Geschichte, seine Politik war völlig irrational. Enttäuscht zeigt sich Hirsch inzwischen auch über Barack Obama, der die Folterung in Abu Ghraib zwar offen angesprochen hat, aber keine juristischen Schritte gegen die Verantwortlichen in der damaligen Regierung unternimmt. Und er hält es für einen Fehler, dass Obama noch mehr Truppen nach Afghanistan schicken will.
Because I will tell you, everywhere the Americans go, the collateral damage is so great that we make people more frightened of us than the Taliban.
Überall, wo amerikanische Soldaten auftauchen, sind die sogenannten Kollateralschäden so groß, dass die Leute mehr Angst vor uns haben als vor den Taliban.
Hirsch kritisiert, dass Obama den Krieg von Afghanistan nach Pakistan ausgeweitet hat. Das wird dieses instabile Land nur weiter destabilisieren. Und die Vorstellung General McChrystals, den Krieg mit einer vereinigten afghanischen Armee von 100.000 Mann zu gewinnen, sei absurd und gehe völlig an der Realität vorbei. Das Fazit von Hirsch, Obama muss mit den Taliban verhandeln. Am Schluss verrät er noch, dass kürzlich ein CBS-Redakteur bei ihm angerufen hat. Der wollte ihn doch tatsächlich mit der Kamera auf ein Informantentreffen begleiten. Der hatte überhaupt keine Ahnung von dem, was er tue, sagt Hirsch. Er habe den Telefonhörer sofort aufgelegt. Vielleicht hat der CBS-Journalist zum ersten Mal begriffen, dass Informationsbeschaffung nicht nur bedeutet, zu googeln, Wikipedia aufzurufen und den Nachrichtenticker im Auge zu behalten. Journalismus, so wie Hirsch ihn versteht, das heißt recherchieren, Quellen selber beschaffen, vor Ort sein und allen misstrauen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.